Willkommen zum ersten Vortrag. Der Linux-Kernel-Entwicklungs-Workflow von Ruven Czerwinski. Er zeigt uns den Ablauf, um einen selbstgeschriebenen Patch in den Linux-Kernel-Entwicklungsprozess einzubringen. Willkommen, vielen Dank.
Ja, recht herzlichen Dank für die Einleitung. Dankeschön. Als erstes fange ich mal ein bisschen über mich an. Mein Name ist Ruven Czerwinski, wie eben schon genannt. Ich arbeite bei Pengutronics. Wir sind eine Firma, die im Open-Source-Bereich unterwegs sind und viel auch auf Mainline, also Upstream-Kernel-Entwicklung abzielt. Deswegen dachte ich mir, es ist ja vielleicht mal eine gute Gelegenheit zu erklären, wie der Linux-Kernel-Entwicklungs-Workflow überhaupt abläuft, weil es ja doch ein bisschen anders ist als das, was wir von den üblichen GitHub- oder GitLab-Projekten so kennen. Erreichen könnt ihr mich unter GitHub als Emantor und die Arbeitsmailadresse ist auch noch aktuell. Bei Pengutronics beschäftige ich mich viel mit Testing, mache ein bisschen was mit Opti, das ist hier aber nicht so relevant, und ein bisschen Systemintegration, also Custom-Linux-Distributionen so zusammenstecken, dass sie final auf dem Board auch ordentlich funktionieren. Dann haben wir eine kleine Gliederung, und zwar fange ich an mit ein bisschen Motivation. Warum will ich überhaupt über den Linux-Kernel-Entwicklungsworkflow Bescheid wissen? Was bringt mir das als Nutzer, wenn ich vielleicht gar kein eigenes Feature da einbringen will? Vielleicht hilft mir das auch schon, wenn ich irgendwelche Fehler finde und die Bugfixes dafür selbst mal testen will, um zu zeigen, dass es für mich das Problem auf jeden Fall behebt. Dann rede ich ein bisschen über Git Commits und Patches. Das ist ein ganz kurzer Abriss, weil wir kennen alle oder viele kennen den normalen GitHub Workflow. Wir pushen Patches auf unsere eigenen, wir pushen Commits auf unsere eigenen Repositories. Aber beim Linux-Kernel ist es halt wichtig, dass wir dort nicht einfach auf ein Repository pushen und einen Pull-Request aufmachen, sondern dass wir die Patche als Dateien rausformatieren und dann als Mails verschicken. Dann gucken wir uns so ein bisschen den Patchflow an. Was passiert mit dem Patch, wenn ich den auf der Mailingliste dann einmal abgeschickt habe? Wo geht er hin? Wer beschäftigt sich damit? Und wie landet er dann schließlich und letztendlich in dem Kernel, der von Linus Torvalds released wird? Und dann schauen wir uns ein bisschen das Tooling um diesen ganzen Patch-Workflow an, darunter das relativ neue Tool Bfor, das Git-Send-E-Mail, was den E-Mail-Versand intern übernimmt, und auch Git-Apply-Mail, sowie die offizielle Log-Kernel.org-Webseite, mit der man die Mailinglisten sehr gut interaktiv auch übers Web sich anschauen kann. Und anschließend gucken wir uns dann vielleicht noch die Begleitung eines Patches an, da muss ich ja mal gucken, wie das so von der Zeit her passt. Genau, was ist die Motivation? Eine der Motivationen, die man auf jeden Fall haben kann, ist, man möchte Bugfixes selber testen. Wenn man auf einem relativ aktuellen Kernel unterwegs ist, wir heißen, man nimmt immer den aktuellst releaseden Kernel, dann kann es gut sein, dass man in Fehler reinläuft und auch die Bugfixes, die auf der Mailingliste entstanden sind, selbst testen möchte, um zu sagen, ja, das kann jetzt auf jeden Fall in den Kernel einfließen, weil das behebt mein Problem. Auf der anderen Seite bietet es natürlich auch die Möglichkeit, eigene Patches einzubringen. Ich habe vielleicht einen kleinen neuen Environment-Sensor für meinen Raspberry Pi, der ist als Kernel-Treiber noch nicht unterstützt, aber ich habe Lust, ein bisschen damit zu arbeiten, ein bisschen zu basteln, ein bisschen zu lernen, wie die Entwicklung so funktioniert, habe vielleicht auch ein bisschen Vorerfahrung in C und möchte dann meinen Treiber upstream bringen. Und auch dafür ist dieser Workflow halt sehr, sehr relevant. Und dafür ist es wichtig, dass man das richtige Tooling verwendet, das nämlich sehr viele Sachen sehr viel einfacher machen kann. Unabdingbar dafür ist natürlich Git. Der Linux-Kernel wird im Git-Versionskontrollsystem verwaltet, da kommen wir nicht drum rum. Und damit auch Git-Send-E-Mail, weil wir halt auf einem Mail-basierten Workflow ausgelegt sind und nicht auf dem klassischen Pull-Request-basierten Workflow, so wie wir das von GitHub und GitLab können. Und auf der anderen Seite ist es dann auch wichtig, dass wir das Tooling Bfor verwenden können, um Mail-Serien einzusammeln. Sehr, sehr lange war das Verwalten dieser Patch-Serien auf der Mailingliste sehr davon abhängig, wie gut der eigene Mail-Client eingerichtet war oder wie viele Möglichkeiten der so brachte, diese Serien automatisch zu applizieren. Aber mit Bfor ist das in einem Kommandozeilentool verpackt, mit dem das sehr viel einfacher wird. Und Bfor kann man optional auch verwenden, um Serien per Web zu versenden. Lange Zeit war es so, dass man einen eigenen SMTP-Server brauchte, das heißt, man brauchte einen eigenen Mail-Server, um Git-Send-E-Mail zu verwenden oder konnte Google-Mail entsprechend so konfigurieren. Das ist aber ein größerer Konfigurationsaufwand, der ein paar andere Sachen noch hinter sich herzieht. Um einen eigenen Mail-Server zu betreiben, ist schon relativ komplex. Und Before bietet die Möglichkeit, dass man sich bei kernel.org auf einem Endpoint registrieren kann und dann kann man anschließend seine eigenen Änderungen einfach per HTTP versenden und ist nicht mehr davon abhängig, dass der eigene Corporate Mail Server zum Beispiel die Mails alle ordentlich durchlässt. Dann fangen wir vielleicht mit Git-Commits und Patches an. Auf der linken Seite sehen wir hier so eine klassische SHA-1-Summe. Das ist immer die Identifizierung für einen dieser Commits auf so einem Git-Repository. Das ist immer eine Änderung in dem Repository. Und auf der anderen Seite besteht jetzt die Möglichkeit, diesen Commit in einen Patch zu verwandeln. Und das funktioniert über das Tool Git-Format-Patch. Damit kann man sagen, wie viele Commits man in Dateien verwandeln möchte. Und anschließend formatiert einem Git die Dateien dann in das eigene Repository hinein. Und auf der anderen Seite gibt es auch das entsprechende Gegenstück. Man kann also diesen Patch auch wieder dann durch die Gegend kopieren oder per Mail versenden. Mailversand ist da der normale Weg, wenn man mit dem Linux-Kernel arbeitet und kann dann Git AM benutzen. Da steht AM für Apply Mail. Wir heißen, das geht schon in die Richtung, dass man eigentlich nicht die Datei dann aus der Mail vorher wieder rausholt, sondern Git AM ist in der Lage, einfach so eine komplette Mail im Textformat zu nehmen und zu erkennen, an welcher Stelle der Patch in dieser Mail ist und diesen Patch wieder auf meinem Git-Repository in einen Commit zu verwandeln. Der hat dann natürlich nicht mehr dieselbe SHA-1-Summe. Das ist aber soweit erstmal okay. Wir wissen ja noch nicht, wer den Patch am Ende wirklich in sein Repository reinziehen will. Das wird ja am Ende vom Maintainer übernommen. Und dazu kann ich auch ein kleines Demo-Video bzw. eine kleine Demo machen. Und dafür würde ich hier einmal das beenden und dann gehen wir hier auf das Kernel-Repository, das seht ihr auch. Wenn ich zum Beispiel jetzt entscheide, in meinem Makefile ist der aktuelle Release-Name Herde, I'm a Ninja Sloth und ich finde, dass das viel besser wäre, wenn wir CLT-Pinguine sind, dann kann ich die Datei speichern und habe jetzt innerhalb meines Diffs diese Änderungen im Git wieder eingetragen. Dann muss ich Git noch sagen, dass ich diese Änderungen jetzt als Commit speichern will. Ja, bei mir auf dem Laptop ist Git abgekürzt immer ein G, das ist ein einfaches Alias, das heißt, ich könnte hier auch Git Commit schreiben und dann schreibe ich eine kurze Commit-Message, die sagt Change Release Name for CLT. Und jetzt habe ich einen neuen Commit oben auf meinem Tree zusammengebaut, den kann ich mir auch anschauen, indem ich da einmal Git Show drauf aufrufe und dann sollte er mir hier sowohl die Commit-Message als auch die Commit-ID ganz oben ausgeben, sowie die Änderung unten. Wir haben also den Release-Name in diesem Commit erfolgreich geändert. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann diesen Commit rausformatieren und in einen Patch verwandeln. Und das funktioniert auf die folgende Art und Weise. Und dann sagt er mir, ich habe dir jetzt eine neue Patch-Datei erstellt. Und in dieser Patch-Datei sind jetzt genau dieselben Änderungen drin, wie wir vorher in dem Git-Show-Beitrag schon gesehen haben. Das ist also die Art und Weise, wie wir von einem Commit in einen Patch kommen. Und jetzt kann ich auch nochmal die Gegenrichtung zeigen. Dafür würde ich jetzt einmal das Repository wieder auf 6.1 zurücksetzen. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder den Release-Namen wie vorher drin. Herde, I'm a Ninja Sloth. Und wenn ich jetzt Git AM verwende, also Apply Mail und dabei diesen Patch-Datei angebe, sagt er mir, okay, das scheint eine valide Patch-Datei zu sein. Ich habe das jetzt als Commit auf deinem Repository oben drauf appliziert. Das kann ich mir jetzt per Git Show auch wieder anschauen. Und so kann ich immer zwischen einem Commit und einer Patch-Mail hin und her wechseln und auch Patches dann von der Mailingliste vom Linux-Kernel einsammeln und auf mein eigenes Repository anwenden. Dann geht's weiter. Genau. Fundamental unterscheidet sich dieser Workflow ja schon sehr von dem, was wir von GitHub oder GitLab kennen. Bei den GitHub oder GitLab Pull-Requests bin ich eigentlich immer darauf angewiesen, dass ich irgendeine Internetverbindung habe. Weil ich muss ja den Patch erstmal oder den Commit erstmal auf mein eigenes Repository pushen und dann muss ich anschließend einen Pull-Request oder einen Merge-Request aufmachen, um dem im eigentlichen Projekt wieder zurückgeben zu können. Das macht es manchmal sehr, sehr schwierig, wiederzufinden, wo die Änderungen herkamen, weil es unter anderem im GitHub-Interface die Möglichkeit gibt, da keinen expliziten Merge-Commit anzulegen, der sagt, das ist dieser Pull-Request von dieser anderen Person, der hier jetzt in das Projekt mit aufgenommen wird. Man kann dort auch sagen, ich soll einfach den Patch ganz oben auf das Repository legen und dann geht die Information verloren, wo die eigentliche Änderung eigentlich herkam. Das kann es sehr schwer machen, wiederzufinden, wo die Änderung herkam. Auf der anderen Seite ist es natürlich viel, viel einfacher zu bedienen. Ich muss mich nicht darum kümmern, erst einen Mailing-Client richtig einzurichten. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich Git erst richtig einrichte, damit es die Mails ordentlich versenden kann. Das macht es sehr viel einfacher und ist auch der Grund, warum viele Projekte auf den GitHub-basierten Workflow dort zurückgreifen. Auf der Mail-Seite bin ich natürlich erstmal komplett asynchron unterwegs. Ne? Wenn ich jetzt einen längeren Flug vor mir hätte von mehreren Stunden, könnte ich einmal vorher meine Mails abrufen und hätte dann alle aktuellen Patch-Serien, die so auf der Mailingliste gerade zur Verfügung stehen, in meinem Mailer drin und könnte dann entscheiden, oh, jetzt will ich die Patch-Serie mal ausprobieren, möchte darauf vielleicht ein bisschen weiterentwickeln, dann kann ich die einfach in mein Repository über Git Apply Mail wieder applyen und kann damit auch komplett asynchron arbeiten. Die schwere Wiederfindbarkeit ist dort natürlich auch gegeben. Man muss sich teilweise durch riesige Mail-Archive wühlen, wobei es gibt Ansätze, dieses Tooling auch ein bisschen weiter zu vereinfachen. Aber immerhin sind die Mail-Archive vorhanden. Dadurch, dass das Kernel-Org-Team die Mail-Archive selbst verwaltet und auch dafür sorgt, dass man sie angenehm runterladen kann, habe ich zumindest die Möglichkeit nachzuvollziehen, wo die eigentliche Änderung herkam. Wenn Leute ihre eigenen GitHub-Repositories vielleicht offline nehmen oder löschen, dann ist sehr schwer nachvollziehbar, wer der eigentliche Contributor einer Änderung war. Aber es ist natürlich deutlich komplexer. Ich brauche mehrere Einrichtungsschritte, ich muss mein Git richtig konfigurieren, ich brauche einen funktionierenden Mail-Server dafür. Es ist erstmal vom Ansatz her so, dass man deutlich komplexer unterwegs ist und sich da auch erstmal reindenken muss, wie das eigentlich funktionieren soll. Dann vielleicht als nächstes der Flow. Was passiert denn jetzt eigentlich? Also ich habe diese Änderungen, ich möchte jetzt zum Beispiel den Release-Name ändern, dann bin ich erstmal einer der kleinen Pinguine auf der linken Seite. Ich habe einen Patch geschrieben, den schicke ich dann erstmal los auf die Mailingliste und irgendwer wird sich den dann anschauen. Und in dem Fall gibt es andere Pinguine, die dann als Maintainer auftreten. Das sind die Maintainer der verschiedenen Subsysteme im Kernel. Es gibt Maintainer für einzelne Treiber, es gibt Maintainer für ganze Architekturen oder ganze Systeme im Kernel. Und das heißt, je nachdem, an welchem Teil des Kernels ich jetzt gedreht habe, kann ich automatisiert über ein Skript innerhalb des Kernel-Baums herausfinden, an wen ich den Patch überhaupt schicken muss. Das zeige ich später noch auf einer Slide. Und die Maintainer entscheiden dann, ja, der Patch ist gut, den nehme ich. Und das, was dann passiert, ist, dass der Patch meistens erstmal in Linux Next landet. Das heißt, der Patch geht nicht direkt dann den Baum ganz nach oben zum Oberpinguin, sondern der Patch wird erstmal auf ein Repository gelegt, um zu schauen, ob es nicht zu Konflikten mit anderen Patchen kommt. Das heißt, dort wird der Patch dann wird die Änderung dann mit allen anderen Änderungen, die vielleicht auch in dem Subsystem passiert sind, mitgetestet, um sicherzustellen, dass wenn das nächste Release ansteht oder das nächste Merge-Window aufgeht, der Patch ohne Probleme auch in den Hauptkernel mit übernommen werden kann. Und das ist dann schließlich und letztendlich das, was passieren sollte. Wenn man gegeben das richtige Review-Feedback eingearbeitet hat und die Änderungen in Linux Next eine Weile gelebt hat, das nächste Merge-Window aufgeht, dann wird der Patch normalerweise in Mainline übernommen und beginnt den neuen Release-Candidate-Cycle. Normalerweise ist es so, dass es ein Merge-Window von 2 Wochen gibt, in denen die Änderungen in den Kernel gemerged werden und anschließend gibt es eine Zeit zwischen 7 bis 8 Wochen, in der einfach nur noch Bugfixes auf den Kernel appliziert werden. Dort wird dann darum gebeten, den aktuellen Release-Candidate zu testen, um dafür zu sorgen, dass der stabil funktioniert. Der Heiko runzelt die Stirn. Und dann schließlich und letztendlich wird der Kernel nach den 7 bis 8 Release-Candidates freigegeben und ist dann der neue stabile Kernel und wird damit an die Community gegeben. Und das sind dann wir. Dann geht unsere Linux-Distribution anschließend los und holt sich den aktuellen Kernel rein. Je nachdem, welche Linux-Distribution man verwendet, kann das auch der aktuelle Long-Term-Stable-Kernel sein. Der ist gegebenenfalls von der Version her etwas älter, wird aber auch noch mitgepflegt. Genau. An diesen Commit-Messages im Kernel gibt es ganz viele dieser Commit-Trailer, die einem erstmal ein bisschen komisch vorkommen. Und zwar gibt es da zum einen Reviewed-By, der sagt, okay, also jemand schickt eine Änderung los und anschließend ist es eigentlich wünschenswert, dass jemand anders sich die Änderung nochmal anschaut und sagt, ja, okay, das passt schon so. Ich habe mir das angesehen, die Änderung, die er gemacht hat, das finde ich gut. Und dann kann er eine weitere Mail als Antwort auf diese Änderung schreiben und kann sagen, ich habe mir das angeschaut, ich finde das gut, das kriegt mein Reviewed-By. Ich habe den Text also, oder ich habe das in-depth mir angeschaut und finde, das ist in Ordnung. Dann gibt es noch das etwas schwächere Act-By, das sagt, ja, das betrifft vielleicht mein Subsystem so ein bisschen, aber ich habe da jetzt nicht in der Tiefe reingeschaut, aber ich denke, das passt schon so, das kann man applizieren, das kann man nehmen. Dann als nächstes gibt es das Signed-Off-By, das findet man eigentlich bei jedem Commit. Das Signed-Off-By hat als Hintergrund das Developer Certificate of Origin. Das Signed-Off-By sagt, die Änderungen, die ich jetzt hier verschickt habe als Patch in dieser Mail, die kommt von mir. Und ich habe die Rechte daran, diese Änderungen an den Upstream-Kernel zu schicken. Das hat den Hintergrund, dass es mal diesen riesigen SCO-Case gab, in dem behauptet wurde, dass der Linux-Kernel Unix-Code-Strukturen kopiert hätte. Und dann gibt es noch Co-Developed By. Das macht genau das, was draufsteht. Wenn ich nicht einzelner Autor bin, weil ein Commit hat immer einen einzigen Autor, sondern das mit jemandem anders gemacht habe, kann ich hier sagen, pass auf, das war nicht nur ich alleine, das war mein Kollege und der Kollege da drüben und wir haben das als Gemeinschaft gemacht. Das macht es dann im Endeffekt auch einfacher. Vielleicht bin ich nachher nicht mehr in diesem Treiber aktiv, aber meine beiden Kollegen noch. Das heißt, es macht es für jemanden, der Änderungen für diese Datei einbringen will, einfacher, jemanden zu finden, der auch in depth Wissen darüber hat, wie dieser Treiber funktioniert. Und es gibt noch das Tested-By, das ist auch sehr relevant, weil wenn ich eine Änderung losschicke, dann sage ich implizit natürlich, dass sie bei mir funktioniert und auch getestet wurde, aber es ist natürlich immer noch wesentlich schöner, wenn jemand anders sagt, hey, ich habe dieselbe Hardware oder ich habe dasselbe Problem, ich habe mir die Änderungen runtergeholt und habe das ausprobiert und für mich funktioniert es auch. Das schafft viel, viel mehr Vertrauen bei der Maintainer-Seite, dann zu sagen, okay, da gibt es auch jemanden, der das getestet hat, dem vertraue ich eher, dass ich das jetzt annehmen kann. Eins der Tools, die in den letzten Jahren neu entstanden sind, ist Lore, lore.kernel.org. Das ist eine Webseite im Internet und das ist einfach ein Mailinglisten-Archiv-Browser. Es gab lange Jahre nur Third-Party-Mailinglisten-Archiv-Browser, die auch mehr oder weniger gut funktioniert haben oder dann Werbeeinblendungen hatten oder die Informationen waren zu kondensiert oder die Webseite war noch ein Design der frühen 2000er und damit auf modernen Widescreen-Bildschirmen nicht mehr richtig gut lesbar. Und was Lore unterstützt, ist, man kann dort nicht nur, also man kann zum einen nach spezifischen Mailinglisten suchen, in dem Fall ist dort jetzt USB eingetragen und alternativ kann man auch einfach über alle Mailboxen, die bei lore.kernel.org verwaltet werden oder gesammelt werden, suchen. Was es manchmal sehr viel einfacher macht, bestehende Bugs zu finden. Also wenn ich feststelle, ich habe irgendwie einen Kernel-Dump oder einen Ups, dann kann ich da mal versuchen rauszufinden, ob jemand anders dasselbe Problem auch schon hat. Vielleicht existiert in einer der Mailinglisten schon ein Thread, wo jemand vorgeschlagen hat, wie man das Problem lösen könnte. Und diese Suche über alle Mailinglisten kann sehr praktisch sein. Da sind allerdings dann auch nicht nur Kernel-Projekte dabei, da sind auch mittlerweile andere Linux Foundation-Projekte mitzufinden, unter anderem auch das Yocto und Open Embedded-Projekt. Wenn man sich dann in so eine Mailingliste reinklickt, dann kriegt man erstmal die Übersicht für diese Mailingliste. In dem Fall ist das jetzt die Haupt-Linux-Kernel-Mailingsliste, da sind also ganz viele Patche, das ist der Teil, den man abonniert, wenn man einfach unglaublich viele Mails am Tag bekommen möchte, die niemand liest. Und auch hier kann man dann wieder innerhalb dieser Mailingliste selbst suchen. Das ist sehr, sehr praktisch. Manchmal weiß man ja, oh, ich hatte jetzt hier einen Crash von meinem Intel-Grafiktreiber, dann versuche ich doch mal vielleicht die Intel-Grafikliste dazu zu befragen. Vielleicht haben die ja eine Idee, wie das aussieht. Und dann kann man noch eine Ebene weiter tiefer klicken, wenn man nämlich dann eine der Mails auswählt, dann kriegt man hier wieder die Ansicht der eigentlichen Mail, man kriegt die Mail mit Subject, man kriegt den kompletten Inhalt und auf der Slide jetzt nicht zu sehen ist die Übersicht über den gesamten Mail-Thread, in dem da geredet wird. Das heißt, man sieht nicht nur die einzelne Mail, sondern kann dann runterscrollen und sieht die Antworten und kann sich da durchklicken. Und das würden wir uns jetzt auch noch einmal anschauen. Genau, das hier ist die Übersicht auf Law. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach Intel GFX suche, dann bekomme ich hier die Mailingliste, in der alle Patches für die Intel-Grafikkarten rüberlaufen. Und unter anderem weiß ich zum Beispiel, dass es einen Patch gab, der mit Bar-Mappings zu tun hat. Danach kann ich jetzt also suchen. Und dann bekomme ich hier erstmal die Antworten vom CI. Aber weiter unten bekomme ich dann auch zum Beispiel Patches für den Stable-Kernel, die über diese Mailingliste gegangen sind. Und wenn ich jetzt noch weiter runter scrolle, gibt es hier den eigentlichen oder eine der eigentlichen Mails aus diesem Thread. Man sieht hier daran, dass die spitzen Klammern hier am Anfang sind, dass es sich um eine Antwort in dem Fall handelt. Das ist also nicht die Ursprungsmail. Und wenn ich jetzt noch weiter runter scrolle, sehe ich hier den Thread-Overview und sehe hier mehr als 12 Nachrichten. Manchmal erreichen auch nicht alle Nachrichten die Mailingliste, weil Leute vergessen, dann die Mailingliste wieder mit ins CC zu nehmen. Und dann kann man hier klicken und auf die Ursprungsmail kommen, auf der die gesamte Patch-Serie basiert. Genau. Und könnte sich jetzt hier auch wieder die Änderungen anschauen. Dann machen wir doch bei B4 weiter. Genau. Soweit zu Lore. Als neues Tool in Kombination mit Lore hat sich in den letzten, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, wahrscheinlich gibt es das schon viel länger, aber es war noch nicht so in aller Munde, das Tool B4 eingesammelt, das sich sehr gut eignet, um Patch-Serien einzusammeln. B4 bietet dafür einen AM-Kommando, das ist quasi synonym zu dem Git-Apply-Mail, nur dass ich mir vorher nicht den Aufwand machen muss, meinen Mailer aufzumachen, dann die Mails rauszusuchen und die einzeln als Dateien zu exportieren. Sondern B4 ist in der Lage, direkt eine der lore-kernel.org-URLs zu nehmen und dann automatisiert die Dateien dort runterzuladen und anzuwenden. Das prüft dabei auch praktischerweise die ganzen Trailer, die jemand die als Mail-Antwort auf diesen Thread passiert sind. Wir heißen, wenn ich eine Patch-Serie habe, auf die hat jemand mit einem Reviewed By geantwortet, dann kann B4 auch gleich den Trailer automatisiert beim Erstellen des Commits in meinem eigenen Repository anwenden und fragt dabei nach. Und das sieht dann auf der nächsten Slide ungefähr so aus. Ich hoffe, das kann man einigermaßen gut erkennen. Wir haben wir sehen oben eine der langen Lore-URLs. Da habe ich also einfach die URL von einem Mailinglisten-Thread genommen. Das ist zufällig genau derselbe, den ich eben gerade gezeigt habe. Er sagt dann, er analysiert erstmal alle Nachrichten, die in diesem Thread passiert sind und guckt sich dann an, ob diese Nachrichten vielleicht auch ordentlich signiert worden sind. Das ist eine hilfreiche Sache, wenn man tatsächlich nachverfolgen will, ob die Änderungen, die jemand gemacht hat, tatsächlich von dieser Person stammen und digital signiert sind. Anschließend sucht er sich dann die eigentlichen Patches in diesem Mailinglisten-Thread raus. Das sind ja nicht alles Änderungen, die man auch auf ein Git-Repository anwenden kann. Und identifiziert in dem Fall jetzt genau 2 von diesen Patches. Und stellt dann auch fest, oh, da gibt es auch schon 2 Reviewed-By-Trailer, die als Antwort auf diese Mail gesendet wurden. Dann nehme ich die mal mit rein. Und Genau, dann nimmt er die automatisch mit rein und man bekommt sie als Trailer dann auch, wenn man diese Mailbox wieder in Commits auf dem eigenen Repository verwandelt. Insgesamt sind es 2 Patches gewesen und als weitere Hilfe sagt er auch, A, ich habe auch festgestellt, das sind ja nicht nur die zwei Patches mit der Änderung, da gab es auch einen sogenannten Coverletter. Die Coverletter werden verwendet, um bei mehreren Änderungen noch ein bisschen mehr Hintergrund oder ein bisschen mehr Wissen zu verbreiten, was aber nicht direkt relevant mit den Änderungen ist. Und er stellt fest, dass auch auf den Coverletter geantwortet wurde und sagt hier, da sind auch noch Trailer drin, die könnte ich jetzt auch noch anwenden. Unter anderem ist es in dem Fall ein Tested-By, da hat jemand das getestet, und ein Act-By von einem der Intel-Grafiktreiber-Maintainer. Und dann sagt er zum Schluss, pass auf, ich habe dir den Coverletter auch gespeichert, das ist der Link, wo du das Ganze nochmal ablegen kannst, und ich habe das jetzt hier als eine M-Box ganz am Ende, bevor das Command-Prompt wieder auftaucht, gespeichert, und diese M-Box könnte ich jetzt nehmen und die wieder in meinem Git-Repository über Git-AM anwenden. Häufig ist das ja auch der normale Workflow, den man haben will. Also ich möchte ja gar nicht mehr den Weg über diese extra Datei gehen, sondern ich möchte eigentlich den Commit direkt wieder in meinem Repository haben. Und dafür kann man statt before AM, before Shazam benutzen, was nämlich genau das macht. Anstatt dann die Mailbox nur rauszuformatieren, appliziert es die Änderungen direkt. Und man hat dann auf dem eigenen Kernel die Änderungen, die in diesem Lore-Mail-Thread vorangegangen sind. Und auch das kann ich an dieser Stelle einmal mit einer kurzen Demo zeigen. Dann sind wir hier wieder beim Kernel-Repository, und wenn ich jetzt hier before Shazam aufrufe mit dieser langen lore-kernel-org-URL, dann holt er sich anschließend die beiden Patches von der Mailingliste und appliziert die hier. Und wenn ich mir jetzt mit einem Git-Show anzeigen lasse, was denn der aktuelle Patch ist, dann sehe ich hier, das ist genau der Patch von der Mailingliste, und der wurde richtig angewendet und auch die Trailer wurden alle richtig hier eingefügt. Sehr praktisch. Und das ist auch eine große Hilfe, wenn man gegebenenfalls Änderungen findet, die die eigenen Probleme beheben können und man vielleicht seinen eigenen Kernel bauen möchte, um dann zu verifizieren, dass die Änderung das Problem tatsächlich auch behebt. Das sind natürlich nicht alle Features, die das Before so zur Verfügung stellt. Das entwickelt sich immer mehr zu so einem Taschenmesser-Multitool, was man für sehr, sehr viele Dinge verwenden kann. Zum Beispiel kann Before mittlerweile auch Pull-Requests aus Mails rausholen. Der Linux-Kernel verwendet unter anderem Pull-Requests, wenn es nicht um einzelne Änderungen von Contributoren geht, sondern wenn Maintainer Änderungen an ihren ein Level höheren Maintainer oder an Linus Torvalds abgeben wollen. Und dort werden Pull-Requests aber in einer Art und Weise verwendet, wie wir das von GitHub und GitLab nicht kennen. Dort wird nämlich nicht einfach in einem Webinterface ein Pull-Request aufgemacht, sondern es wird eine Mail versendet, in der steht drin, ich habe einen Pull-Request an dieser URL und die kannst du so abrufen. Und Before PR ermöglicht es einem dann relativ komfortabel, nicht erst in der Mail die Sachen kopieren zu müssen, sondern einfach auch wieder eine Mail-URL in Before reinzukippen, und dann wird der Pull-Request automatisch auf das eigene Repository angemeldet. Dann gibt es Before TY, thank you, was automatisiert Mails mit ich habe diese Änderung erfolgreich appliziert und hier ist übrigens ein Dankeschön, vielen Dank für die Änderung, das läuft jetzt seinen normalen Weg. Das ist also eine Vereinfachung für Maintainer, um die Dankes-E-Mails automatisiert verschicken zu können. Es gibt Before Prep, was für die Vorbereitung einer Patch-Serie sehr praktisch ist. Wie gesagt, es gibt ja für Patch-Serien dann diesen Coverletter, in dem man noch mehr Wissen drumherum beschreiben kann. Und Before Prep hat unter anderem Möglichkeiten, die Cover-Serien zu verwalten oder auch Änderungen zwischen Patch-Serien zu verwalten. Manchmal ist es so, dass man eine Änderung losschickt und dann sagt jemand, ja, das behebt das Problem, aber das könnte man hier so besser machen. Und was dann innerhalb des Linux-Kernel-Entwicklungs-Workflows passiert, ist, dass man den Patch anpasst und dann eine Version 2 von diesem Patch sendet. Das hatten wir auch auf der vorherigen Slide schon gesehen. Die Before Shazam-Page-Serie, die wir haben, hat da vorne als Patch eine Version 3 stehen. Das heißt, dieser Patch ist bereits in seiner vierten Iteration vorhanden. Die erste ist, oder in seiner dritten Iteration vorhanden. Die erste ist immer ein implizites V1 und ab der zweiten wird dann das V2 entsprechend vorangestellt. Genau. Es bietet auch Möglichkeiten, die Trailer manuell zu manipulieren. Also wenn Trailers beantwortet werden und man derjenige ist, der die Änderungen sowieso schon auf seinem Repository hat, dann will ich ja nicht erst den Commit wegwerfen, um ihn dann wieder von der Mailingliste zu importieren über Shazam oder Before AM. Ich kann die Trailer auch einfach so, oder ich kann Before sagen, pass auf diesem Lore-Thread wurden Trailers geantwortet, sind Reviewed-Bytes eingegangen, sind Tested-Bytes eingegangen. Vergleich das mal mit meinem aktuellen Commit und wende die Trailers bei mir automatisch an. Und dann gibt es an der Stelle noch Before Send, das das Versenden von Patches über HTTP ermöglicht. Das ist sehr praktisch, wenn der eigene Corporate Mail Server es nicht zulässt, dass man einfach Mails über Port 25 verschickt oder vielleicht eine dieser Trailer in der Mail hinzufügt, die sagen, diese Mail ist Privatsphäre geschützt, Sie dürfen sie nicht weiterverbreiten. Das sorgt nämlich dafür, dass die meisten Patches leider dadurch kaputt gehen. Und die Alternative ist nun, dass man sich bei kernel.org registrieren kann mit einem digitalen Schlüssel und anschließend kann man die Serien dann nicht per SMTP verschicken, sondern über HTTP. Das ist einfach eine Möglichkeit, um einen zweiten Weg neben Mailversand wählen zu können. Vieles mehr und die fantastisch gute Dokumentation, ich war sehr erfreut, als ich die gelesen habe, gibt es auf b4docs.kernel.org mit dem Latest Index, das ist dann halt die aktuellste Variante. Gegebenenfalls muss man dann noch schauen, was die eigene Linux-Distribution gerade bei Before paketiert und dann auf die entsprechende Version umschalten. Aber die neuesten Features bekommt man natürlich nur in den neuesten Varianten, wie das immer leider so ist. Wenn man Mails verschicken will, muss man GitSend-E-Mail natürlich noch richtig konfigurieren und man muss wissen, an wen soll die Änderung denn überhaupt geschickt werden. Und dafür wird innerhalb des Kernel-Baums ein eigenes kleines Skript verwendet, das ist in Perl geschrieben. Das liest eine riesige Textdatei ein, die sich Maintainers nennt. Und in der steht drin, wer für welche Datei zuständig ist und wer welche Änderungen erhalten möchte. Und über getMaintainer kann man dann abfragen, wer der entsprechende Maintainer für diese Datei ist. getMaintainer hat mittlerweile auch Heuristiken, um zu sagen, die Person dort drüben mit dieser Mailing-Adresse ist vielleicht derjenige, der Maintainer für die Datei ist. Aber in letzter Zeit sind sehr, sehr viele Änderungen von einer anderen Person eingegangen, die gar nicht auf dem Mailing oder in dem Maintainers-File eingetragen ist. Und dann kann man sagen, ich möchte auch die Git-Contributors, also den Top-Contributor mit in die Liste aufnehmen. Der kann vielleicht noch ein bisschen mehr Wissen einbringen und ein bisschen besseres Review liefern. Das ermöglicht einem auch, dass man automatisiert man kann automatisiert feststellen lassen, an wen eine Mail jetzt gehen soll, wenn man GitSend-E-Mail verwenden möchte. Das geht über eine Konfiguration und zwar gibt es für GitSend-E-Mail ein To-Kommando und ein CC-Kommando. Das ist also ein Kommando, das ausgeführt wird, um herauszufinden, an wen soll die Mail verschickt werden und wer möchte noch darüber informiert werden. CC ist meistens für die Mailinglisten in Verwendung, weil die die zentrale Sammelstelle für alle Patches sind, damit man sie am Ende wiederfindet. Und To ist dann für denjenigen, der tatsächlich die Mail erhalten soll, sei das der Maintainer, der sie applizieren soll, oder ein anderer Reviewer, der gebeten hat, explizit mit aufgenommen zu werden. Das hat den Hintergrund, dass viele Leute ihren Mailer so konfiguriert haben, dass To-E-Mails bei ihnen explizit auftauchen, sei das in der Inbox oder in einem speziellen anderen Ordner, den sie dafür verwenden, damit sie wissen, dass sie darauf antworten müssen. Und die Mailinglisten aber nicht explizit verwaltet werden. Die werden zwar angenommen und werden auch gespeichert, aber sie gucken da jetzt nicht explizit rein. Und die Konfiguration habe ich hier in die Slides mit aufgenommen, damit man sie am Ende kopieren kann. Man ruft quasi das getMaintainer-Skript auf mit bestimmten Kommandozeilenparametern. In dem Fall ist jetzt no-git eingestellt, das heißt, die Git-Heuristik wird an der Stelle nicht verwendet. Und dann unterscheiden die sich hier hinten nur in dem no-l und no-m. Und das no-l ist ein no-list. Wenn ich also an den Maintainer schicken will, dann will ich die Listen nicht im To haben. Und das no-m ist ein, ich möchte nicht an die Maintainer verschicken, will heißen, im CC tauchen dann nur die Listen auf. Und darüber kann man ganz einfach GitSend-E-Mail in den meisten Fällen so verwenden. Das heißt, man formatiert seinen Patch raus, ruft GitSend-E-Mail auf und der Rest funktioniert einfach automatisch. Das ist sehr, sehr angenehm, wenn man das erste Mal seinen Patch verschicken will, sich aber nicht sicher ist, an wen die Mails gehen soll. Wie komme ich denn eigentlich zu diesem tollen Patch? Also wie ist der Weg dahin? Ich finde irgendeinen Bug oder ein Feature und ich überlege mir, wie ich das implementiere. Ich fixe also entweder den Bug oder ich bastel mir das Feature zusammen. Und dann ist sehr, sehr wichtig, dass man eine aussagekräftige Commit-Nachricht schreibt. Häufig bei den GitHub-Projekten gibt es so Einzeiler-Commit-Nachrichten, aber am Ende weiß man gar nicht, was denn an der Änderung passiert ist. Das heißt, wenn in 2 Jahren jemand an derselben Stelle vielleicht eine Änderung vornehmen will, dann weiß der gar nicht, warum das überhaupt mal in die eine Richtung geändert wurde. Deswegen ist es für den Kernel sehr, sehr wichtig, dass man eine aussagekräftige Nachricht schreibt. Also, was wird dadurch verbessert? Welchen Bug habe ich behoben? Wie sah vielleicht der entsprechende Log-Eintrag aus, den der Kernel ausgespuckt hat, als dieser Bug aufgetreten ist? Habe ich noch andere Quellen, wo sich jemand das schon mal angeschaut hat? Hat das schon mal in einem Blogpost vielleicht auseinandergenommen? Das kann ich da alles mit ausnehmen. Welcher Commit hat den Bug vielleicht eingeführt? Habe ich rausgefunden, aha, das war eine Änderung von einem halben Jahr, bevor der aktuelle Kernel released wurde. Dann will ich mit angeben, welcher Commit das eigentlich kaputt gemacht hat, weil das nachher für die stabilen Kernel wieder relevant ist, um die Änderungen dort auch in die stabilen Kernel wieder zurückfließen zu lassen. Gibt es eine ähnliche Änderung in einem anderen Treiber? Bin ich vielleicht bei einem kleinen Temperatursensor unterwegs und das gesamte Subsystem hat auf eine neue Helper-Funktion umgestellt und ich bin der einzige Treiber, der noch nicht umgestellt hat? Dann kann ich das damit aufnehmen, kann sagen, hier, da drüben, die haben alle schon umgestellt und das ist viel einfacher, deswegen machen wir das an dieser Stelle genau so. Wenn man den Patch dann einmal rausformatiert hat, dann unbedingt nochmal nachlesen. Also es lohnt sich immer nach dem Format Patch, sich den wirklich nochmal anzuschauen. Sind die richtigen Leute im Tool? Sind die richtigen Leute im CC? Hatte vielleicht einer noch geantwortet, er möchte unbedingt mit in das Tool rein. Passen also die ganzen Adressaten, an die der Patch gehen soll? Passt die Commit-Message? Habe ich vielleicht ein bisschen zu viele Schreibfehler eingebaut? Man tippt ja dann auch schnell und möchte die Änderung nur loswerden. Da lohnt es sich auf jeden Fall, nochmal reinzuschauen. Passt die Änderung überhaupt zu dem, was in meinem Commit drin war? Habe ich da vielleicht gerade einen alten Patch in der Hand? Das sind alles Dinge, die können passieren. Deswegen auf jeden Fall vorher nochmal in die eigene Patch-Mail reinschauen. Und die letzte Prüfung vor dem Versand auch wirklich durchführen. Und auf keinen Fall das Signed-off-by vergessen. Das Signed-off-by muss halt immer dran sein, sonst können die Patche nicht appliziert werden. Wenn das Signed-off-by nicht vorhanden ist, sagt der Maintainer, das ist eine schöne Änderung, könnte man bestimmt nehmen, aber ich brauche den Patch leider nochmal mit einem validen Signed-off-by von dir, dass du zertifizierst, dass du die Änderungen auch wirklich einbringen darfst. Und dann kann man den Patch per Git-Send-E-Mail einfach davon schicken und darauf warten, dass jemand antwortet und sagt, ja, der Patch war super, den habe ich genommen, passt. Im nächsten Kernel-Release ist der vorhanden oder vielleicht sagt jemand, ah, die Änderung sieht ganz gut aus, aber wir müssen das noch ein bisschen anders machen. Da muss man dann auf das Review-Feedback reagieren, die Änderung nochmal anpassen und dann eine V2 von dem Patch senden. Soweit, so gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und würde mich den Fragen widmen.
Also ich habe nicht direkt eine Frage, aber eher eine Anmerkung fürs Letzte.
Ja.
Bevor du den Patch sendest, solltest du mal per Checkpatch ausführen.
Ja, das auf jeden Fall. Genau, Checkpatch habe ich jetzt ganz vergessen. Es gibt innerhalb des Kernel Repositories ein Skript, das nennt sich Checkpatch. Das kann man auf den eigenen Patch anwenden und dann findet er automatisch die meisten Schreibfehler und Formatierungsfehler, gegebenenfalls auch die falsche Zeilenlänge innerhalb des Commits und auch viele von den C-Standard-Formatierungsfehlern, die man innerhalb des Kernels machen kann. Das ist sehr richtig. Dankeschön. Moment.
Über welchen Zeitraum reden wir, wenn man so einen Bug gefixt hat und dann eine Mail versendet hat, bis der Patch dann im Kernel ist?
Genau, also normalerweise dauert es, also bei Bugfixes läuft es anders, als wenn man ein Feature hat. Wenn ich ein Feature habe, was zum Beispiel einen neuen Treiber für eine Architektur oder einen neuen Treiber generell hinzufügt, dann läuft es so, dass man den Treiber an den Maintainer des Subsystems abschickt. Das kann zum Beispiel Treiber für einen Temperatursensor sein. Und dann sagt der Maintainer, okay, die Änderungen sehen gut aus, das nehme ich. Und dann landet das auf Linux Next. Und wenn das nächste Mal das Merge-Window aufgeht, also wenn gerade kein Linux-Kernel-Release-Candidate abläuft, dann wird der Patch normalerweise angenommen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen variabel. Wenn wir gerade bei Release Candidate 1 sind, will heißen, das Merge-Window hat sich gerade geschlossen, dann muss ich im schlechtesten Fall tatsächlich 5 bis 6 Wochen warten, bis der Patch dann upstream ist. Plus ich muss noch mal eine ganze Weile warten, bis der Kernel dann aus dem Release Candidate-Modus wieder raus ist. Will heißen, das kann sich dann durchaus über 2,5, 3 Monate hinziehen. Wenn ich allerdings kurz vor dem Merge-Window ankomme und der Maintainer sagt, ja, das können wir noch reinnehmen, das muss nicht erst noch ewig in Linux Next liegen, eigentlich also eine Woche vor dem Merge-Window bin, dann kommt die Änderung quasi beim Maintainer an und der Maintainer kann direkt den Pull-Request zum Merge-Window schicken, will heißen, ich muss dann nur noch die Release-Candidates abwarten und bin dann eher so bei 9 bis 10 Wochen. Genau. Da muss man auch immer so ein bisschen hinterher sein. Manchmal fallen Patches so ein bisschen durch die Lücken und werden übersehen. Also wenn man nach einer Woche noch kein Feedback gekriegt hat, kann es nicht schaden, wenn man noch mal so hinterher fragt, hey, wie sieht's aus? Ich wollte die Änderung eigentlich einbringen. Ich habe noch kein Review-Feedback bekommen. Es hat sich noch keiner sonst gemeldet. Was kann ich noch tun? Brauche ich irgendwen, der das testet? Genau, da muss man immer so ein bisschen schauen. Und das unterscheidet sich auch sehr von Maintainer zu Maintainer.
Ich wollte mal fragen, wie kommt man so ein bisschen an überhaupt zu seinem ersten Patch? Also wie sind vielleicht Ihre Erfahrungen damit? Wie war Ihr erster Patch?
Also mein erster Patch, der im Kernel gelandet ist, war die Änderung für einen Hardware Random Number Generator auf einem Embedded-System, um dort die Qualität auf einen höheren Wert als 0 zu stellen. Das hat den Hintergrund, dass man auf eingebetteten Systemen einfach keine randomisierten Zahlen hat. Und wenn das System dann beim ersten Start losläuft und seinen SSH-Key generieren will, dann kann es durchaus mal 1,5, 2 Minuten dauern, bis es gestartet ist, weil halt im ersten Start keine randomisierten Daten vorhanden sind. Und durch die Änderung dieser Qualität hat es aber dafür gesorgt, dass der Kernel schon beim Starten auch diesen Hardware Random Number Generator mit benutzen konnte. Und das hat in dem Fall für eine Bootzeitbeschleunigung von 1,5 Minuten gereicht. Das war sehr angenehm. Genau, musste aber natürlich auch begründet werden. Das war zum Beispiel meine Änderung. Ich bin da über meinen Job rangekommen. Wir arbeiten viel mit Embedded Linux-Systemen. Ich habe aber auch mittlerweile auch schon andere kleinere Patches gemacht. Zum Beispiel habe ich aus Interesse, weil ich zu Hause so eine GPU habe, den AMD-GPU-Treiber gelesen. Da gab es ein Problem mit DisplayPort Multistream Transport. Das ist eine Funktion von DisplayPort, bei dem man einen Monitor hat und quasi mehrere Monitore hintereinander schalten kann. Das heißt, der eigentliche Rechner hat nur ein DisplayPort-Kabel. Und da habe ich die Funktionen gelesen und habe im AMD-GPU-Treiber gesehen, oh, da gibt es eine Funktion, aber die benutzt gar niemand. Und dann habe ich einen Patch geschickt, der eben diese Funktion gelöscht hat mit der Begründung, ja, die wurde irgendwann 2015 da mal committed und ist da angekommen, aber die benutzt hier niemand, wir schmeißen die mal raus. So zum Beispiel.
Keine weiteren Fragen. Ruven, herzlichen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Danke für deine Mühe.
Gerne.